Herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb. Mein Name ist Hakan Meheli und in diesem Podcast geht es um B2B-Vertrieb, Schwerpunkt Sales Hunting und Leadership. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es ein Vertriebler-Interview. Mein Interviewgast heißt Neviu Buric und er hat sich während dem Studium schon dazu entschlossen, in den Vertrieb zu wechseln. Ich finde solch eine Entscheidung mega, jedoch leider eher die Ausnahme. Die meisten Vertriebler, die ich kennengelernt habe, inklusive mir, sind über Umwege in den Vertrieb gekommen. Doch die Ausnahme bestätigt die Regel. Einige Infos vorab zu Neviu. Er arbeitet derzeit für das bekannte Softwareunternehmen Tableau und hat nebenbei noch ein weiteres Business aufgebaut. Darüber spricht er auch in dem Interview und vor allem über seine bisherigen Erfahrungen und Herausforderungen als Vertriebler. So, nun viel Spaß mit dem Interview. Fast hätte ich es vergessen, das Interview findet in einem Café in Frankfurt statt. Daher gibt es einige Hintergrundgeräusche. Sorry an dieser Stelle. In diesem Sinne, let's rock. Herzlich willkommen zum Rocket-Vertrieb, Neviu.
Ja, danke Hakan. An der Stelle grüße ich auch die ganze Community des Podcasts. Es ist für mich das erste Mal, dass ich jetzt an einem Podcast mitwirke und in dem Sinne, ja, erstmal hallo.
So, Neviu, erzähl doch mal bitte, wie war dein Einstieg gewesen in den Vertrieb? Ich hatte nämlich in deinem CV, habe ich gelesen, dass du studiert hast und dass du während dem Studium schon die Weichen gestellt hast, in den Vertrieb zu wechseln, richtig?
Das ist absolut richtig. Die ganze Vertriebsthematik beginnt eigentlich vielleicht sogar teilweise vorm Studium. Das heißt, ich bin eigentlich sehr früh in dieses ganze Jobbing eingestiegen als junger Mann. Ja, also sehr schnell selbst beigebracht, dass ich etwas tun muss, um mich auch finanziell über Wasser zu halten. Und so wie das Leben manchmal ist, man fängt nicht immer unbedingt in irgendeiner tollen Position in dem Betrieb seines Vaters an, sondern muss sich ja erstmal durch die Welt meistern. Und so hat es auch angefangen. Und die erste richtige nennenswerte Location war dann als relativ junger Student für einen deutschen Weltmarktführer im Technologie- und Hardware-Bereich, aber auch natürlich auch Software, das ist ja alles mittlerweile Hand in Hand. Und da waren die ersten Kaltakquise-Erfahrungen, die ich machen musste. Und ja.
Nochmal zurückzukommen zum Studium. Was hast du studiert und warum kam dann schon während dem Studium die Richtung Vertrieb?
Genau, ich habe in Mainz an der Hochschule Mainz studiert, Betriebswirtschaft, also Betriebswirtschaftslehre. Und das Gute an der Hochschule Mainz, da kann ich der ganzen Universität oder Hochschule auch in dem Moment ein Kompliment geben, ist, also sie war wirklich sehr, sehr businessorientiert. Das heißt, wir waren sehr nah an dem Berufsleben selbst. Die Professoren kamen aus dem Umfeld und ich würde mal sagen, dass einer der Menschen, der mich sehr begeistert hat, das liegt vielleicht auch auf dem Auftritt, also er sehr profiliert hat, Fahrzeuge, Klamotten, alles, was er so hatte, selbst ein großer Vertriebsmensch war oder aus dieser Umgebung kam und relativ früh das Modul Sales Excellence angeboten wurde, wo man dann so in die ersten Grundlagen und Fachkenntnisse im Bereich Vertrieb gelehrt wurde, eingelebt wurde. Und da kam, glaube ich, dann so diese erste große Funke-Inspiration, der gesagt hat, okay, das könnte eigentlich etwas sein, in dem ich mich so, wie ich bin, wiedersehe.
Okay. Ich hatte dir erzählt, dass es eigentlich sehr untypisch ist, direkt in den Vertrieb zu wechseln. Ja, weil, ob es jetzt bezogen auf mich ist oder wenn ich mich auch mit anderen Personen unterhalten habe, die schon sehr lange im Vertrieb sind, Neviu, ist mir Folgendes aufgefallen, dass das nicht ein Weg war, der direkt in den Vertrieb geführt hat, bei den Kollegen und auch bei mir, ja, sondern eher Umwege. Ja. Und nochmal zurückzukommen, im Studium hast du dich schon bereits entschieden, in den Vertrieb zu wechseln.
Das ist absolut richtig. Also ich kann das auch gerne mal begründen. Also to make a long story short, bevor ich in den Vertrieb bin, waren natürlich auch andere separate Stationen, die ich begangen habe. Teilweise hatte ich 2-3 Jobs im Studium parallel. Und das, was man irgendwann sehr schnell merkt, ist, entweder du bist ein Typ Mensch, der Stillstand mag oder der einfach gewisse Ruhezonen braucht und Arbeit, die er jeden Tag tagtäglich abarbeitet. Ich war in der Marktforschung und in Controlling und in anderen Bereichen und habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Ich brauch diese Dynamik. Ja, auch wenn das nicht unbedingt der einfachste Weg ist, aber es war etwas, wo ich gemerkt habe, das bringt mir als Typ Mensch oder als Typ Person, war das genau das Richtige. Und eventuell auch der schnellste Weg, mich selbst zu finden.
Was war in dem Studium? Weil du sagtest, das war schon Richtung Vertrieb gewesen. Kannst du da mal einige Module aufzählen, was man da unterrichtet hat?
Ja, also prinzipiell Vertrieb unterrichtet im Grunde genommen nie so stark. Man hat, ich meine, gut, Marketing und Vertrieb gehen auch Hand in Hand. Das sind ja auch so 2 Bereiche. Das heißt, wir haben sehr schnell gemerkt, im Marketing, da wie Großkonzerne denken oder handeln, um Produkte besser zu vertreiben. Vertriebsorientiert gab es halt einfach dieses Modul Sales Excellence, wurde es zumindest damals genannt, in dem dann wirklich dann der Schritt weiterging und dann, okay, das, was wir als Produkt haben, das Design, all das, was wir jetzt momentan aufgebaut haben, wie kriegen wir das sozusagen an unsere Target Groups, an unsere Clients? Und wenn man dann dieses gesamte, den Kreis zumacht und merkt, wie viel Psychologie und wie viel Erfindergeist schon von der Gründung der Idee bis zum Erstellen, Design und bis zur Präsentierung und dann letzten Endes ist es doch der Vertriebler, der dafür sorgt, dass es überhaupt an die Menschen und rauskommt. Und wenn man diese Kette kurz analysiert, merkt man einfach, dass der Vertrieb die Einheit ist, die letzten Endes wirklich dann die Erfolge hinter einer guten Idee kristallisiert.
Ja, also das kann ich nur unterzeichnen. Meine persönliche Meinung, du kannst das beste Produkt haben, wenn du keine Vertriebsmannschaft hast, die es verkauft, ja, kannst du wirklich das beste Produkt haben, aber am Ende ist dieses Produkt nichts wert. Das ist meine persönliche Meinung. Okay, Studium abgeschlossen. Wie ging es dann weiter?
Ja, also grundsätzlich, ich habe im letzten Semester meines Studiums, gab es sozusagen für alle Studenten die gleiche Aufgabe, das war ein Businessplan. Und mit diesem Businessplan, den ich erstellt habe und sehr, sehr erfolgreich erstellt habe.
Thema?
Kommerzielle Möglichkeiten von unbemannten Fluggeräten, UAV damals. Also das war noch ganz, ganz frisch das Thema mit Drohnen. Ja, Drohnen, genau. Ja. Also noch lange vor der Zeit wie jetzt, dass man sie irgendwie im Supermarkt kriegt, sondern wirklich, als es noch etwas sehr, sehr Spezielles war und nur Ingenieure sowas hergestellt haben, habe ich über kommerzielle Möglichkeiten von sowas geschrieben und festgestellt, dass der Markt gigantisch ist und dementsprechend dann auch meine erste Firma gegründet, die es mittlerweile immer noch gibt, sehr, sehr erfolgreich, jetzt nur halt geführt durch Familienmitglieder, wenn wir es so sagen dürfen.
Okay.
Genau.
Kannst du da Einzelheiten sagen zu der Firma?
Ja, also es hat alles mal angefangen mit als Startup oder beziehungsweise als Business-Idee, dass wir kommerzielle Luftbildaufnahmen, ob das jetzt Fotografie oder Videos waren, anbieten. Halt zu dem Zeitpunkt haben wir einfach in die besten Werkzeuge investiert, die es zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gab. Haben das Ganze entwickelt, eine Website hinterher und so weiter und haben sozusagen als Drittanbieter für Agenturen gearbeitet, bis wir dann irgendwann oder bis ich dann auf die Idee kam, warum nur ein Teil des Kuchens anbieten, wenn man nicht die ganze Torte backen kann und verkaufen kann. Und dann wurde sozusagen aus dieser UAV-Geschichte in der kommerziellen, wurde dann letzten Endes eine Medienagentur, die heutzutage sehr, sehr erfolgreich geführt wird durch meinen jüngsten Bruder. Und wie gesagt, eine Medienagentur, aufgestellt auf verschiedene Standbeine und jetzt sehr gut am Florieren und immer sehr schön und gesund am Wachsen.
Okay. Und
genau, das war so der halbe Weg.
Okay. Zu der Medienagentur kommen wir nochmal später dazu. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Ja, also ich glaube, jeder, der mal gegründet hat, wird die Probleme irgendwann kennen. Die Gründung ist eine sehr große finanzielle Herausforderung vor allem. Auch wenn wir vertrieblich sehr gut unterwegs sind und immer noch besser werden und das Wachstum einer Firma basiert einfach nur auf finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Und dann war einfach irgendwann der Punkt da, dass ich gesagt habe, okay, das waren jetzt einige Jahre Investment und das Ganze funktioniert so. Aber ich habe mein Studium auch gemacht, um einfach noch ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Und dann kam mehr oder weniger per Zufall, also nicht geplant, das Angebot für Tableau, das ich auch wirklich sehr gerne angenommen habe, weil ich von vornherein sehr von der Ideologie und dem ganzen Aufbau und dem Gedanken dahinter überzeugt war. Und da ging dann wieder sozusagen meine Karrierereise weiter.
Kannst du ein paar Worte über Tableau sagen und dann bitte über deine jetzige Tätigkeit? Was machst du jeden Tag dort?
Ja, was mache ich bei Tableau? Also offiziell heißt die Position Territory Account Manager. Bedeutet, ich bin im Vertrieb, nicht nur Neukunden, sondern halt auch wirklich Bestandskunden, die ich teilweise verwalte. Das Besondere an der ganzen Sache ist, oder das, was ich unfassbar als großen Mehrwert für mich selbst gesehen habe, war dieser hybride Ansatz, dass man nicht einfach nur Leute antelefoniert oder vertrieblich im untersten Niveau unterwegs ist, sondern wirklich Projekte generiert. Dieser B2B-Bereich als eigenständige Sektion, wo man wirklich mit Geschäftsleuten zu tun hat, Projekte vielleicht, die ein Kunde sich erdacht hat, viel weiter entwickeln musste, als der Kunde es jemals dachte. Und auch einfach diese Koordinierung vieler einzelner Individuen extern, also beim Kunden, als auch intern bei sich in seinem eigenen Unternehmen. Und das Ganze dann so in ein Zusammenspiel zu bekommen, dass daraus ein harmonisches Projekt wird, das hoffentlich letzten Endes dann den Mehrwert für den Kunden bringt, indem es ein erfolgreiches Lösungskonzept integriert und für uns natürlich auch dem einen neuen Kunden oder einen neuen Partner.
Was bietet denn Tableau an? Ist eine Software-Company?
Tableau ist eine Software-Company, gegründet in Seattle, also an der schönen Westküste der USA, ist Marktführer im Bereich BI Analytics, also ein Analyse-Tool mit Plattformgedanken, wenn man das jetzt so kurz fassen könnte. Mhm. Also ist man heutzutage als Unternehmen auf dem Markt, kennt das jeder, bewegt man Massen an Daten. Wir im Vertrieb kennen vielleicht Produkte wie Salesforce, in die wir unsere ganzen Kundendaten einpflegen und unsere Projekte organisieren. Und Tableau ist sozusagen letztendlich das Third-Party-Tool, was an genau solche Systeme andockt und den Daten nochmal ein Gesicht gibt oder noch besser gesagt einen noch größeren Mehrwert, weil es sozusagen jedem im Unternehmen das Ganze verständlich macht.
Die Unternehmen, die du adressierst, gib mir da mal ein paar Facts, Größenordnung circa.
Ja, also ich adressiere grundsätzlich niemanden. Das liegt einfach an der Strukturierung, wie wir es machen. Arbeite mit Unternehmen, die eine Umsatzgröße bis 500 Millionen US-Dollar machen.
Eine halbe Milliarde.
Genau, eine halbe Milliarde. Und also in dem Bereich bin ich dann einfach noch aktiv, weil alles andere ist halt teilweise einfach durch die Strukturen und dahinter einfach mit größeren Erfahrungswerten verbunden und dementsprechend auch mit erfahrenen und Kollegen.
Und Ansprechpartner in dem Unternehmen? Wenn du den ersten Pitch hast, ist es eher der CFO, ist es der
ganz IT-Leiter? Unterschiedlich. Tableau ist wirklich im Vergleich zu den restlichen Anbietern im Markt am Fachbereich entwickelt worden. Das heißt, es ist das Fachbereichstool in dieser Sparte an Lösungen. Und dementsprechend ist ein Großteil der Menschen wirklich aus den Fachbereichen selbst. Das heißt, es kann der Marketingleiter sein oder einfach wirklich ein Marketing Analyst oder wie gesagt teilweise auch einfach Controlling Finance. Hin und wieder begegnen uns natürlich auch Geschäftsführer oder C-Level, die sich in das Thema einarbeiten. Aber das variiert sehr stark zwischen Unternehmensgröße und Unternehmensalter, mit wem wir sprechen. Also je jünger und kleiner die Unternehmen sind, desto eher sind wir da schon an der Geschäftsführung und es wird eine Top-Down-Entscheidung sozusagen, hier etwas für sich zu evaluieren. In älteren Unternehmen, größeren Unternehmen, ist es sehr häufig wirklich dann der Fachbereichsmitarbeiter, der das Ganze als Projekt aufgetragen bekommt und dann bei mir sozusagen als Lead oder Contact auftaucht und sich mit dem Thema auseinandersetzt und meine Hilfe benötigt.
Okay. Wie lange dauert denn so ein Sales Cycle? Also vom Erstkontakt bis zum Abschluss?
Ja, also ich könnte einen Schnitt nennen, was aber nicht unbedingt realistisch ist, weil das bei jedem Kollegen unterschiedlich ist.
Circa 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate?
Kleiner, also ich würde sagen, irgendwo zwischen 3 Wochen und 1,5 Monaten. So im Schnitt, ja.
Okay, wenn du dir den ganzen Sales-Prozess mal für dich mal vor Augen hältst, ja, vom Erstkontakt oder bei der Lead-Generierung bis zum Abschluss, wo würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen? Ist es Kaltakquise, Lead zu generieren? Ist es das Qualifizieren des jeweiligen Interessenten? Ist es, wenn es dann eine Opportunity ist, dann auch bis zum Abschluss zu führen, also von einem Step zum anderen, wo würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen?
Ja, das ist auch eine ziemlich gute Frage. Prinzipiell würde ich wirklich behaupten, dass die Qualifizierung der Kunden immer noch eine der größten Meisterleistungen ist. Ich glaube sogar, das ist fast die größte Kunst, relativ zügig in deinem Erstgespräch, wenn vielleicht auch Zweitgespräch, so viel herauszufinden von einem Menschen, dass du daran klar machen kannst, ist das jemand, mit dem ich wirklich die nächsten Wochen noch zusammensitzen möchte und in den ich jetzt die nächsten Wochen Zeit investiere.
Lohnt es sich, die Opportunity zu bearbeiten?
Genau, oder ist es vielleicht eine Sache, die ich vielleicht in Monaten erst angehe, weil die einfach noch nicht so weit sind. Also ich meine, definitiv ist Time Management die größte Herausforderung für jeden Menschen, der erfolgreich im Sales oder im Vertrieb sein möchte. Und dementsprechend denke ich, ist klar und deutlich qualifizieren. Ist das jemand, mit dem ich in den nächsten 3, 4, 5 Wochen zu etwas komme? Mhm. Oder sollten wir vielleicht einfach sagen, ihr seid noch nicht so weit und lasst uns doch nochmal in 6, 7 Wochen sprechen.
Okay. Wenn du von Qualifizierung sprichst, ist das eine Qualifizierung, die am Telefon läuft?
Bei uns zu 100%, ja.
Sehr gut. Okay. Ja. Es macht keinen Sinn, als Vertriebler die Zeit vom Kunden, also vom Unternehmen in Anspruch zu nehmen, aber auch natürlich seine eigene Zeit.
Genau. Und letzten Endes kann ich auch nochmal als i-Tüpfchen dazugeben, ist einfach eine Erfahrung des letzten Jahres, wenn ich das so sagen kann. Es macht auch keinen Sinn, jetzt mit Menschen ewig viel Zeit zu verbringen, jetzt nicht, weil man das nicht möchte, sondern wenn jetzt einfach klar ist, dass die technischen Gegebenheiten beispielsweise in den Projekten einfach noch nicht so weit sind, dass das überhaupt den Sinn macht, da über eine Investition auf Kundenseite zu sprechen, dann macht das auch keinen Sinn, die Zeit des Kunden jetzt in dem Fall zu beanspruchen, Und plötzlich steht man dann an einem Gap, wo man sagt, okay, wir sind jetzt nochmal 2 Monate im Stillstand und kommen dann nochmal auf euch zu, weil die Zeit, die da dazwischen kommt, wird das ganze Projekt sowieso nochmal auf den Status Null bringen und man fängt von vorne an. Da sich einfach, wie gesagt, Informationen verwässern, eventuell verschwinden Entscheider oder Projektowner in dem oder Budgetowner sind nicht mehr da. Also da muss man wirklich gucken, dass man das Ganze dann wirklich platziert, wenn alles zeitlich auch Sinn macht.
Ja. Wie gehst du mit Niederlagen um, Nevio?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Lass mich dir folgenden Fall erzählen.
Gerne.
Ja? Mal angenommen. Nur mal angenommen. Das ist jetzt eine hypothetische Frage.
Okay.
Nur mal angenommen. Du hast jetzt an einer Opportunity lang genug gearbeitet, ja, hast auch dementsprechend auch die Zeit investiert, ja, in diese Opportunity, auch eventuell Kollegen involviert, ja, vielleicht von der technischen Seite. So, und jetzt wartest du auf das finale Feedback. Du bekommst den Anruf vom CFO, der bedankt sich nochmal für dein Investment, aber er sagt, sorry, wir haben uns für den Wettbewerb entschieden. Wie gehst du jetzt mit dieser Situation um?
Ja, also ich würde auch sagen, dass das eine sehr individuelle Frage ist und nicht pauschal für Vertrieb getroffen wird, also die Antwort. Und zwar, also das ist das Feedback, was ich von Management und Mitarbeitern bei mir aus dem Team so mitprogramme. Ich bin jemand, der sich sehr persönlich oder auf einer sehr persönlichen Ebene teilweise mit seinen Kunden eine Relationship aufbaut. Das ist einfach so mein Stil. Und da ist natürlich eine Entscheidung gegen das von mir vertretene Produkt oder die von mir vertretene Lösung ist natürlich dann etwas, was auch einen persönlich trifft, weil man sich denkt, man hat sich da eine gewisse persönliche Beziehung aufgebaut mit den Menschen, mit denen man da interaktiv war. Und ja, ist schwierig. Ich würde sagen, es ist wirklich von dem einzelnen Fall abhängig, was passiert ist. Was aber definitiv in den Vordergrund gestellt wird, ist, dass wir uns im B2B-Bereich befinden und eine solche Entscheidung wahrscheinlich auch auf der Gegenseite nicht aus dem Bauch heraus getroffen wurde, sondern klar qualifiziert wurde und wahrscheinlich auch Entscheidungen getroffen wurden anhand von Fakten. Und da denke ich, ist es wirklich ja mehr als nur professionell klar zu bleiben, also sich als Geschäftsperson wiederzufinden und den Grund für die Entscheidung zu erfragen auf einer ganz neutralen Ebene. Also wirklich herauszufinden, auch für sich selbst als Lerngrund, was war der Grund oder beziehungsweise was hätten wir besser machen können in diesem Moment?
Du meinst eine Feedbackfrage gegenüber dem CFO zum Beispiel?
Das wäre beispielsweise einfach eine Lösung, ja, meiner Meinung nach. Und
ich sage immer, es ist extrem schwierig, immer auf der Sachebene zu bleiben. Ja. Ja, und nochmal zurückzukommen, sorry, wenn ich dich jetzt so ein bisschen gegen die Wand drücken muss, ist einfach, die Situation ist folgendes. Wenn dir mal so 100 oder 150.000 in deinem Forecast fehlen, kannst du mir nicht erzählen, Nevio, dass man dann immer auf der Sachebene bleibt. Ja, also klar, Feedback ist in Ordnung, aber nimmst du das Feedback auf, gibst du das intern weiter, sprichst du mit irgendjemandem, vielleicht mit irgendeinem Manager, der erfahren ist, wie geht man mit so einer Situation?
Ja, das ist wahr. Also intern, ich liegt wahrscheinlich auch an mir ein Mensch, ich bin kommunikativ, bedeutet, wenn ich so eine Erfahrung gemacht habe, und ich habe solche Erfahrungen definitiv schon gemacht und das mehrmals, es sind meistens technische Entscheidungen, die da irgendwie getroffen werden, also in dem Bereich, in dem ich jetzt momentan unterwegs bin. Und man ist ja immer so der Vertreter dessen, dass man das Allerbeste macht. Und dann ist man in dem Fall, würde ich sagen, wirklich in einem Punkt, an dem man sich an seinen Manager wendet und dann zum Beispiel fragt, guck mal, ist das denn wirklich so? Kann es denn wirklich sein, dass wir aus den und den technischen Checklist-Punkten, dass wir deswegen raus sind? Oder was hätte ich anders machen können? Ja, und da ist es halt einfach wieder die Frage, wie federt dich dann vielleicht der Mitarbeiter oder dein Manager in dem Moment ab? Das ist so meine Erfahrung bis jetzt gewesen.
Nur, dass ich es jetzt ein bisschen besser verstehe oder der Hörer auch, ja, Tableau Software bietet, ist das eine Cloud-Lösung oder eine On-Premise-Lösung?
Sowohl als auch.
Okay. Genau.
Also grundsätzlich das Haupttool ist eine On-Premise-Installation, aber die eigentliche Lösung, das ist dann, wenn wir wirklich von Team und Unternehmen sprechen, wir reden von Enterprise, dann heißt es arbeiten Menschen miteinander und dann erschaffen wir sozusagen eine Plattform und dann kann man sich entscheiden, ob man diese Plattform bei sich installiert On-Premise oder ob man es halt Cloud-basiert macht, je nachdem.
Und warum sollte ein CFO eure Lösung einsetzen? Was ich damit meine, welcher Value steckt dahinter? Also es geht ja nicht um die Software, weil ich sage immer, Software ist letzten Endes Mittel zum Zweck. Es steht ja kein CFO auf und sagt, oh, hurra, ich muss jetzt irgendeine Software hier einführen, sondern welcher Value, welcher Nutzen steckt dahinter, mit dem ihr die Software abdeckt? Ja.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe im Qualifizieren. Wir hatten ja vorhin das Thema, wie qualifiziere ich meinen Kunden? Wie gesagt, das ist, glaube ich, meine Hauptaufgabe oder das, wo ich sage, da braucht man Talent und dann braucht man auf jeden Fall eine große Spanne an Verständnis für das Ganze. Es gibt nicht den einen Mehrwert. Also ich kann nicht sagen, der Kunde wird folgenden Mehrwert haben, wenn er Tableau einführt, sondern es ist wirklich ein individuelles Case, ein individueller Outcome, den der Kunde sich dadurch erhofft oder den wir mit dem Kunden gemeinsam umsetzen können. Und das kann wirklich mit internen Kalkulationen passieren, dass wir sagen, okay, wir haben hier wahnsinnige Zeitersparnisse und beispielsweise automatisieren einfach nur unser internes Reporting und unterm Strich haben wir uns jetzt 400 Stunden im Monat eingespart, was einen gewissen Wert für uns hatte. Mhm. Oder teilweise ein wirklich Business Case, in dem wir davon sprechen, dass wir durch unsere Software beispielsweise die Serviceleistung unserer Kunden erweitern und dem Kunden dann einfach helfen, beispielsweise Sachen wie Branding, Kundenbindung, Kundenneugewinnung einfach anzukurbeln. Also wie gesagt, es kann vom internen bis zum externen Use Case in ganz großer Vielzahl auftreten. Es geht in unserer Aufgabe ist zu verstehen, was hat der Kunde vorgehabt, ist das realistisch oder was wäre vielleicht ein realistischer, besserer Vorschlag von uns.
Okay, ja. Also erst den Kunden verstehen und daraus dann
100%.
Es ist den individuellen Nutzen dann...
Es ist kein Aufschwätzen, Tableau ist kein Aufschwätzen. Es ist eine sehr flexible Lösung. Wir müssen nur verstehen, was macht am besten Sinn oder am meisten Sinn für den Kunden.
Okay, den Ansatz finde ich gut. Lass uns über deine berufliche Weiterentwicklung sprechen. Also mit berufliche Weiterentwicklung meine ich, was tust du jeden Tag im Sales, im Vertrieb, um dich weiterzuentwickeln? Liest du Bücher? Gibt es da spezielle Trainings, die das Unternehmen anbietet? Keine Ahnung, schaust du dir irgendwelche YouTube-Videos an, ja, oder irgendetwas anderes an Empfehlungen, die du gerne weitergeben möchtest?
Ja, das ist in der Tat so, dass wir beides machen oder ich beides mache. Tableau ist wirklich sehr dahinter, dass es uns die Möglichkeit gibt, unseren Horizont zu erweitern durch genau solche Maßnahmen. Wir haben sehr viele gute Trainer. Es geht teilweise auch nicht nur um Sales-Training, sondern auch einfach teilweise um Communication-Skills, dass man auch einfach wirklich den Umgang oder ja wirklich die Kommunikation von anderen besser versteht. Also was wollte mir wirklich jemand erklären? Viele kennen vielleicht dieses Drei-Ohren-Modell und was weiß ich und genau solche Sachen. Also wieder, um das abzukürzen, Trainings auf jeden Fall. Das Unternehmen uns anbietet, nehmen wir gerne an und machen wir auch, setzen das sehr aktiv um. Aber Fachliteratur würde ich in dem Fall auch unterstreichen, ist definitiv eine super Quelle, um einfach nochmal Meinungen und Erfahrungen von anderen Menschen relativ kurz für sich selbst ja, abzuwägen und dann bestenfalls auch an sich selbst auszuprobieren und umzusetzen.
Im Vertrieb unterscheidet man grob zwischen einem Hunter und einem Farmer. Wo siehst du dich eher, der Hunter oder der Farmer?
Ich bin ein Hybrid.
Ein Hybrid?
Ja, also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall der Farmer, der noch sein Jagdschloss hat irgendwo. Also irgend so eine Mischung definitiv. Wir müssen schon definitiv an den, wir sind ja nicht nur eine Neukundengewinner, sondern wir pflegen halt auch Kunden. Und dementsprechend würde ich sagen, wirklich, es geht uns darum, bei den Leuten, bei den Projekten, wo erfolgreich umgesetzt wurden, den Erfolg weiter voranzutreiben, aber gleichzeitig auch bei der Neukundengewinnung auch, ja, dann Hunting, ja, wenn man das so nennen darf.
Ist es auch, weil du sagtest Hybrid, ja, ist es auch so, dass bei Bestandskunden, die du gewonnen hast, auch innerhalb von Bestandskunden so ein Hunting dann durchführst, um dann mehr Sachen rein zu verkaufen?
Das kann unter Umständen sein. Also jetzt nur als ganz kleines Beispiel, wenn wir einen Kunden haben, der einen externen Case aufgemacht hat, also beispielsweise Tableau gar nicht für internes Reporting oder irgendwie diesen Bereich nutzt, sondern wirklich prädestiniert Fokus drauf nimmt, dass er das in irgendetwas einbettet und daraus sein eigenes Produkt besser auf dem Markt positioniert. Ist beispielsweise da ein erfolgreicher Deal zustande gekommen, heißt es ja nicht, dass intern gleichzeitig beim Kunden nicht der Bedarf da ist. Und das ist dann etwas, das versuchen wir schon zu kommunizieren. Also, dass wir wirklich sagen, ihr habt jetzt einen externen Case mit uns aufgebaut, das ist ja super toll, aber wie macht ihr es denn im Inneren? Also, wie könnte man denn bei euch im Internen beispielsweise auch diesen Prozess aber noch beispielsweise auch umstellen oder optimieren? Also das hängt immer davon ab, wo landet man und in welchen Bereich hat man jetzt abgedeckt und gibt es vielleicht nicht wirklich Möglichkeiten, andere Bereiche damit wirklich auch noch aufzuarbeiten oder aufzubessern?
Ich muss jetzt an dieser Stelle ein bisschen schmunzeln, weil hier gibt es so viele Geräusche, jetzt fährt die Feuerwehr vorbei, davor auch die Polizei und dass du dir so die Ruder nimmst, Nevio, und da weitersprichst, also Respekt an dieser Stelle.
Dankeschön, ja. Dankeschön.
Und du hast eine Company nebenbei?
Genau.
Ja, Vielleicht erzählst du mal etwas über die Company. Was bietet die an?
Ja, also wir sind in dem kompletten Umfeld von zeitbasierten Medien unterwegs. Bedeutet, es hat mal alles angefangen als wie kann man sagen, Focus-Image-Film. Das heißt, das Team oder die Erstgründer, die dabei waren und immer noch sind, haben damals fokussiert wirklich für Unternehmen Imagefilm produziert, also wirklich nur in der Filmproduktion. Mittlerweile ist es die komplette Spanne von der kompletten Webseite, vom richtigen Online-Marketing, outgesourcten Service-Dienstleistungen wie Facebook, Instagram und YouTube als weitere Vertriebskanäle für Unternehmen zu entdecken. Also so ein bisschen auch Media-Consulting, wenn man das so sehen darf. Und ja, in der Filmproduktion das komplette Thema kommerzielle Fotografie, alles, was so halt wirklich mit Medien generieren und Medien richtig einsetzen zu tun hat.
Helfen dir eigentlich die Skills, die du jetzt hauptberuflich unfassbar. Immer wieder...
Unfassbar.
Unfassbar? Also,
ich kann
bedeutet?
Nicht, ich muss wirklich zugeben, dass ich in dem ein Jahr bei Tableau wahnsinnig viel gelernt habe. Das war auch damals, glaube ich, der eine Grund, warum ich gesagt habe, ich will noch mal raus. Ich muss auch zugeben, wenn ich mit Freunden rede, die ähnliche, also beziehungsweise in anderen Großkonzernen unterwegs sind und dort ihre Karriere gemacht haben, die Lernkurve, die wir hier hatten, man hat so ein bisschen das Gefühl, man war im Startup. Also man muss sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen, was aber definitiv kein Negativpunkt ist, sondern einfach eine Herausforderung, die einen wirklich zu einem anderen Menschen macht oder in kurzer Zeit im jungen Alter einen auf eine neue Ebene begleitet. Und das ist sehr wichtig.
Jetzt arbeitest du ja hauptberuflich für ein amerikanisches Unternehmen und hast noch nebenberuflich deine eigene Company. Ja. Was würdest du jemand anderem mitgeben, der jetzt dabei ist, ein Startup zu gründen? Also das eine ist das Produkt und die Dienstleistung, das ist wichtig. Aber jetzt kennst du ja beide Seiten und verstehst auch, wie wichtig der Vertrieb letzten Endes ist. Ja. Was sind so deine Empfehlungen an die Person?
Ja.
Lern zu verkaufen,
definitiv. Also ich glaube wirklich, der Erfolg einer Firma basiert sehr auf der menschlichen Einstellung desjenigen, der sozusagen der Gründer ist oder das First Face of the Company. Was ich jetzt auch bei Tableau sehr häufig habe, auch mit anderen Arbeitskollegen, ist, wir sind ja sehr, sehr tief in den Geschäftsmodellen der Unternehmen. Das heißt, wir müssen sehr schnell verstehen, was macht die Firma, mit der wir reden. Und natürlich lernt man da auch sehr viele Startups kennen, die super tolle Ideen haben, super tolle Produkte haben. Und jetzt in dem Fall wären vielleicht sogar Europax nicht verkehrt gewesen, weil es so laut ist hier im Umfeld.
Wir sind hier mitten im Geschehen hier.
Ja, obwohl wir in einem ruhigen Café in Frankfurt sind.
Ja, das haben wir am Anfang so gedacht, aber dem ist nicht so. Ja.
Genau, also was ich auf jeden Fall an dem Punkt noch dazugeben kann, eine Firma zu gründen, man muss sich halt wirklich im Klaren sein, dass heutzutage in Deutschland der Markt ist da. Also ich glaube, für fast jede Dienstleistung oder für jede Idee ist der Markt da. Es ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Also man kann sehr, sehr lange einfach nur gewärmt werden, aber man kann sich auch sehr, sehr schnell verbrennen. Man sollte sich klar sein, dass es ein 24-Stunden-Job wird, wenn man damit beginnt. Und Vertrieb ist wirklich das A und O. Also wenn du gründest, kennt dich niemand. Und jetzt musst du ganz genau überlegen, wie schaffst du es, ohne Freunde und Familie vielleicht im ersten Schritt bekannt zu werden. Ja, und ich rede jetzt nicht von Marketing, sondern wie wirst du es auch schaffen, Menschen davon zu überzeugen, dass du noch niemand warst oder noch unbekannt bist oder jung bist und dass deine Dienstleistung auf jeden Fall jetzt so viel wert ist, dass jemand in dich investiert. Und das, also ich würde wirklich sagen, Vertrieb und Gründung wahnsinnig viel. Das ist wirklich eine sehr enge Beziehung, die dafür.
Das macht Sinn. Nebio, vielen Dank
gerne für
das Interview. Ja, ich wünsche dir weiterhin Erfolg und ja, happy selling.
Thank you, das gleiche auch für dich.
Dankeschön. Auch rein, ciao.